Wir sind jetzt mitten im Winter und der Frühling ist noch ziemlich weit. Aber jedes Mal, wenn er kommt, dann kündigt er sich an durch ein besonderes Zeichen. Und ich liebe dieses Zeichen. Es berührt mich jedes Mal, wenn ich es sehe, die Zugvögel, die aus dem Süden wieder zurückkommen. Früher waren die Menschen sehr viel mehr als heute mit der Natur sehr eng verbunden. Und der Kampf ums Überleben war wirklich ein Kampf und häufig auch sehr hart. Und nicht selten war es auch fraglich, ob die Vorräte, die man so hatte, ob die ausreichen würden bis zum Ende des Winters. Wann wird der lange, harte Winter, damals auch anders als früher, wieder zu Ende gehen? Ich kann mir gut vorstellen, was diese Menschen empfunden haben, wenn sie sahen, wenn sie hörten, wie die Zugvögel wieder zurückkamen, wie viel ihnen dieses Zeichen bedeutet haben wird. Wir haben es fast geschafft, die Kraft des Winters ist gebrochen, der Frühling kommt bald. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann achtet man sofort darauf, ob es schreit. Und wenn das nicht der Fall ist, hilft man ein bisschen nach, aber man möchte unbedingt hören, dass es schreit. Warum eigentlich? Weil das ein gutes Zeichen ist. Denn wenn ein Kind schreit, dann atmet es auch. Wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt, dann ist es ein gutes Zeichen, wenn er Gottes Wort liebt und wenn er auch die Gemeinschaft mit Gott im Gebet liebt, wenn ihm das wichtig und wertvoll ist. Warum eigentlich? Weil es ein gutes Zeichen ist. Man kann daraus ablesen, hier ist Leben, hier ist echtes Leben aus Gott. In Matthäus 11, das lese ich uns mal kurz, heißt es im Vers 2 und 3, über eine Frage, die Johannes der Täufer hatte. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes hier im Gefängnis von Herodes dort hereingebracht und hier tauchen ihm Zweifel auf. Er war vorher sich ganz sicher, dass Jesus der Christus ist. Eigentlich war das charakteristisch für die Person Johannes des Täufers, sein Finger auf Christus hingestreckt. Er ist Gottes Lamm. Aber hier im Gefängnis scheint er von Zweifel, von Unsicherheit befangen worden zu sein. Ganz untypisch für ihn. Aber andererseits, wenn man seine Situation versteht, kann man das begreifen? Er selber ist hier im Gefängnis und Jesus unternimmt nichts, um ihn herauszuholen. Er sollte doch derjenige sein, der seine Tenne fegt und stattdessen geht er umher als der stille Helfer. Müsste er nicht stattdessen Herodes vom Thron stoßen und mit ihm zusammen auch alles gottlose Wesen hinwegfegen? Müsste er nicht, statt dem Unrecht freie Hand zu lassen, ihn hier aus dem Kerker herausholen? Ist Jesus wirklich der Christus? So, das waren die Fragen, die dem Johannes auftauchten, und er schickte Jünger los mit dieser Fragestellung an den Herrn selbst. Und dann heißt es hier, nochmal Vers 3, und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Blinde werden sehend, Lahme werden gehen. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Als Kenner der Schrift wusste Johannes, auch wenn ich jetzt nicht alles verstehe, warum Jesus so handelt, warum er hier nicht eingreift, wenn ich auch nicht alles begreifen kann, aber er ist es. er muss es sein, weil diese Zeichen, die Jesus dem Johannes hier nannte, die waren festgelegt in der alttestamentlichen Prophetie, dass sie dem Christus gelten und nur dem Christus gelten. So er muss es sein, diese Zeichen sprechen so stark und so deutlich, dass ich mir wieder sicher sein kann. Diese Zeichen, die Johannes in seiner Verunsicherung geholfen haben, die kamen ja erst viel später. Ganz am Anfang stand aber noch ein anderes Zeichen. Ein Zeichen, das es in sich hatte, mit dem Gott sich zunächst an die Hirten wendete und mit dem er sich aber ebenso an jeden Einzelnen von uns wendet. Das Zeichen der Weihnacht. Und das soll das Thema für heute sein, Gottes Zeichen für dich. Und den Text nehmen wir aus Lukas 2, Vers 12. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Die Botschaft von Weihnachten zu kennen, das ist ein großes Geschenk. Sie aber auch wirklich verstanden zu haben, das ist noch sehr, sehr viel mehr. Das ist eine Gabe Gottes, die uns den Himmel in unsere Seele bringt, die unser ganzes Denken, unser Trachten mit dem Licht Gottes erfüllt. Und seit jeher haben gottesfürchtige Menschen demütig vor der Größe dieser Botschaft, sind doch vor Stille gewesen. Ich denke an das Lied von Paul Gerhardt, wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir? O aller Welt Verlangen, du meiner Seele Zier. Es bedeutet etwas, diese Botschaft wirklich verstanden zu haben. Und es bedeutet auch sehr viel verstanden zu haben, was sie praktisch für uns bedeutet. Das Zeichen der Weihnacht zu verstehen, kann uns dabei sehr viel helfen. Es gibt sehr viele bekannte Seiten von Weihnachten. Vieles ist eingegangen in die traditionelle Vorstellung. Man findet es auf Bildern, man findet es in Liedern. Und manches ist dabei, stark romantisiert dargestellt, so wie man es vielleicht aus großer Distanz tun würde, aber nicht gerade, wenn man mittendrin steckt. Da ist zum Beispiel die schöne Krippe und die schönen Tierchen und das alles in einem schönen Stall. Aber die Krippe stand in einem Viehstall und sie war der Futtertrog für das Vieh. Und da fand man Ungeziefer drin und Speisereste, Speichel vom Vieh und so weiter. Eine Krippe ist kein bisschen hygienisch. Und das Vieh, das im Stall ist, das geht auch nicht nach draußen auf die Toilette und kommt gebadet und geduscht zurück, sondern ein Viehstall ist eben ein Viehstall. Und da riecht es auch dementsprechend und da muss man aufpassen, wo man hintritt. So schön und so romantisch werden Maria und Josef das überhaupt nicht empfunden haben. Und ob ihnen wirklich klar war zu diesem Zeitpunkt der Geburt Jesu, ob diese ärmliche Geburt des Christus in der Krippe wirklich eine tiefere Bedeutung hat, da bin ich mir gar nicht sicher. Das ist fraglich und wahrscheinlich ganz und gar nicht. Natürlich, Gott war den beiden vorher schon mehrfach auf verschiedene Weise begegnet, durch die Begegnung des Engels Gabriel mit Maria, durch das Reden Gottes zu Josef im Traum, durch die Begegnung des Engels Gabriels mit Zacharias, durch die klare prophetische Schau der Elisabeth und dass Johannes der Täufer ungeboren im Leib der Maria hüpfte, als Maria Elisabeth begegnete. Und durch die Geburt Johannes des Täufers auch die exakte Erfüllung der Ankündigung des Engels und dann auch jetzt die einzigartige Geburt Jesu, ebenfalls die exakte Erfüllung der Ankündigung des Herrn. So all das haben die Eltern erlebt und auch im Herzen bewegt und festgehalten. Später würde Gott noch tiefer zu ihnen reden, durch die ankommenden Hirten, durch den alten Simeon, durch die Prophetin Hanna, durch die Weisen. Aber jetzt zum Zeitpunkt der Geburt, wie ließ sich das alles vereinbaren? Wieso stehen auf der einen Seite das klare, eindeutige Reden Gottes und auf der anderen Seite Begleitumstände, die, so scheint es, zu diesem Reden überhaupt nicht passen. Tatsächlich sah es eigentlich eher so aus, als hätte Gott sie beide vergessen. Wie reimt sich die Führung Gottes mit einer Geburt in einer Futterkrippe für Vieh? Der über Jahrhunderte herbeigesehnte Christus als Kind in einem Stall und in einer Krippe. Das war nicht romantisch, das hatten Maria und Josef sich ganz sicher auch ganz anders vorgestellt. Jesaja 9, Vers 5, alttestamentliche Prophetie auf Christus. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. So, das war im Alten Testament verheißen, das war auch das, wie man sich das vorgestellt hat. Aber wie reimt sich jetzt dieser alttestamentlich verheißende Friedefürst, Rat, Kraft, starker Gott, Ewigvater, mit dieser Geburt, die nur erinnert an Armut, an Niedrigkeit, an Fehlplanung eigentlich? Sicher, er würde kommen, aber er würde sein Wort wahrmachen, aber hier im Viehstall? Oder hatten die beiden etwas falsch gemacht? Hätten sie vielleicht früher oder später auch losziehen sollen zu dieser Volkszählung? Oder war es überhaupt ein Fehler gewesen, aufzuziehen? Hätten sie sich loszuziehen, hätten sie sich widersetzen sollen der römischen Anordnung? Vielleicht waren sie gar nicht entschieden genug in ihrem Gott dienen und hätten sagen sollen, was geht uns das an? Ich glaube, Maria und Josef, die brauchten hier an dieser Stelle eine besondere Begegnung mit Gott, eine besondere Seelsorge Gottes. Und Gott sah das und er sorgte auch dafür, dass diese Hilfe kam. Nicht nur, dass sie kam, sondern auch, dass sie rechtzeitig kam. Und ihr Lieben, das lasst uns festhalten. So handelt Gott auch mit seinen Kindern, mit uns. Er sieht, in welcher inneren Verfassung wir uns befinden, welche Art Hilfe wir brauchen. Und er gibt uns seine Hilfe, rechtzeitig und tief. Und das ist so etwas Schönes. Ich habe das selber schon so oft erlebt. Jesaja 63, Vers 1 ist vom Herrn die Rede. Und da heißt es, er ist ein Meister im Helfen. Und ich meine, das ist so etwas Schönes, wenn man das selber erlebt, wie Gott tatsächlich ein Meister im Helfen ist. Oder Jesaja 50, Vers 4 heißt es, dass Gott versteht, mit dem Müden zu rechter Zeit zu reden. Das ist so wunderbar, diese Seelsorge Gottes. Und ich glaube, dass es in der Ewigkeit ein besonderes Loblied Gottes geben wird über die Seelsorge Gottes an seinen Kindern. Ein ganz besonderer Lobgesang über die Weisheit, über die Liebe und über die Pünktlichkeit der Seelsorge Gottes. Die Fragen, die Maria und Josef bewegten, auf die sie nur so schwer eine Antwort finden, diese Fragen lassen auch hier die Liebe des Vaters nicht kalt. Er begegnet ihnen und er begegnet ihnen durch die Hirten. Die Hirten waren in der Nähe von Bethlehem. Sie hüteten des Nachts ihre Herde. Plötzlich tritt ein Engel des Herrn zu ihnen. Er spricht zu ihnen in der Herrlichkeit Gottes, verkündigt ihnen die Geburt des Christus und damit auch die Ursache für große Freude für sie selbst, für das ganze Volk. Und bei der Verkündigung bleibt der Engel nicht alleine stehen, sondern Vers 13, wir haben das gelesen, plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott. So man gewinnt den Eindruck, dass der ganze Himmel irgendwie vor Freude aufbricht unter dem Lob, unter dem Dank, unter dem Jubel dieser Hirten. Und die Hirten hörten diese Botschaft, die verstanden ja auch, wie die Engel das verstanden haben, wie die Engel das bewertet haben. Und das steckt sie an. Die Freude dieser Hirten, das steckt sie an. Und gerne hätten sie sich jetzt aufgemacht, zu diesem Kind zu sehen, ja, wo ist das Kind? Wir wissen das nicht, wie können wir das finden? Wie können wir dieses Kind von anderen Kindern unterscheiden? Und der Engel verkündigt den Hirten jetzt ja nicht nur den Christus, sondern er will sie auch zu dem Herrn hinführen. Er will, dass sie ihn finden. Und darum verkündigt er ihnen das Zeichen der Weihnacht, das Erkennungszeichen des Christus, woran sie ihn erkennen können. Ein Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Und dann verschwanden die Engel wieder. Die Hirten werden eine Weile sprachlos dagestanden haben. Das war zu groß, was sie gerade erlebt haben. Aber dann zögern sie nicht länger und machen sich auf, das Kind zu suchen. Und sie finden es in Bethlehem, in einer Krippe in Windeln, wie die Engel gesagt haben. Und sie berichten Maria und Josef von der Offenbarung Gottes und auch von dem Zeichen der Weihnacht, das sie genau hierhin geführt haben, zu diesem Kind. Und jetzt stellen wir uns mal Maria und Josef vor, wie die das empfunden haben. Wildfremde Menschen kommen zu ihnen, die wissen alles über dieses Kind, die haben eine Offenbarung Gottes und dasselbe, was Gott vorher auf vielfältige Weise zu ihnen selbst gesagt hat, das bestätigen sie im Grunde genommen und erklären ihnen, wie die Engel sie genau hierhin auch hingeführt haben. Und genau das, was Maria und Josef so viel Kopfzerbrechen bereitet hat, was sie einfach nicht zusammenbringen konnten, hier diese Geburt in diesem Stall, in dieser Krippe, und genau das erklären die Hirten den beiden jetzt, hat der Engel uns gesagt, das ist das Erkennungszeichen des Christus. Ich habe mal ein Bild von Maria und Josef von der Krippe gesehen. Maria beugt sich über das Kind in der Krippe und Josef steht daneben, so ganz tief nachdenklich, wie einer, der wirklich tief in Gedanken versunken ist und versucht, gedanklich etwas zu begreifen, was ihm so groß, so wunderbar, so unfassbar wunderbar ist. Und ich glaube, genau so ist das auch gewesen. Und wozu hätte die Geburt des Christus eigentlich anders sein müssen? Hätte er geboren werden sollen unter Königen? Königliche Pracht war nichts wert in seinen Augen und hätte ihn auch nur behindert, unter den Menschen leben und wirken zu können. Und es hätte den Königen doch nichts geholfen. Unter den Weisen, unter den Schriftgelehrten, wozu? Denn dann hätte man ja eine Erklärung vielleicht haben können für seine einzigartige Schriftkenntnis. Das hätte ihm am Ende nur im Wege gestanden. So aber galt er als der Sohn eines Zimmermanns, der schon im Alter von 12 Jahren sich besprach mit den Schriftgelehrten und sie in völliges Erstaunen versetzte. Letztlich war es ja auch ein Zeichen seiner Gottheit, dass er niemals eine Ausbildung genossen hatte als Schriftgelehrte, überhaupt nicht, auch in keinster Weise unter Schriftgelehrten aufwuchs und doch eine Schriftkenntnis hatte, dass er die ganze Schrift bis in den letzten Buchstaben hinein kannte und nicht nur kannte, sondern auch mit Vollmacht auslegen konnte. Er brauchte die Schriftkenntnis der Weisen nicht. Er selber war das menschgewordene Gotteswort. Wozu hätte seine Geburt anders sein müssen? Wie hätte er besser seinen Auftrag ausfüllen können? Wie hätte er deutlicher von Anfang an seine Liebe verkündigen können, die sich vollständig selber verzehrt, um den Einzelnen erreichen zu können? Die Geburt des Christus in Bethlehem war in der alttestamentlichen Prophetie ja festgelegt. Micha 5, Vers 1. Aber auch dieses Erkennungszeichen in dieser Niedrigkeit des Christus war nicht exakt beschrieben, aber doch angedeutet. Zacharia 9, Vers 9, da heißt es: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Also Esel, das muss ich uns nicht lang und breit erklären, ist nun wahrhaftig kein königliches Tier, wo man wirklich mit Ehrfurcht sagt, boah, da kommt ein Esel. Es ist eher genau das Gegenteil, das muss ich nicht lange erklären. Aber hier demütig reitet auf einem jungen Esel, so dieses Bild, das das Alte Testament schon vorschattet, das findet sich auch wieder hier in der Krippe, wo Jesus geboren wird. Bethlehem übrigens war jetzt auch nicht die Metropole schlechthin, sondern auch das genaue Gegenteil, nichts Besonderes, und das zusammen mit dieser Geburt in der Krippe, das war ein Ausdruck dafür, wie Christus aus der Herrlichkeit des Himmels herabgestiegen ist, um die Menschen zu erretten, um jeden Einzelnen erreichen zu können. Es würde schon eine unbegreifliche Erniedrigung Christi bedeuten, wenn er als allmächtiger Gott jetzt in einem herrschaftlichen Haus geboren werden würde. Aber für jeden, der nicht begreift, und die meisten Menschen begreifen göttliche Dinge nur langsam, für jeden, der noch nicht begreift, erwählt er, geboren zu werden in einer Krippe. Und damit predigt er von Anfang an, dass Gott ihn mitten unter uns gestellt hat und ihn gemacht, als wäre er einer von uns, um deutlich zu machen, dass er alle erreichen will, alle ohne jede Ausnahme. Seine Botschaft, sein Evangelium gilt allen ohne Ausnahme. Wenn er als Kind in Windeln gewickelt im Stall in Bethlehem geboren wird, dann wird er nicht nur kommen für eine bevorzugte Bevölkerungsschicht. Er wird kein Evangelium verkünden, das nur Weise, das nur Gelehrte verstehen können. Er wird keine Lehre verkündigen, die nur besondere Leute selig machen können. Sein Evangelium wird nicht nur für Leute sein, die keine ernsthaften Probleme haben, die nie schwere Fehler gemacht haben, die nicht wissen, was es ist, ganz unten zu sein, sondern er wird anständige und ehrbare Menschen berufen wie Johannes und Andreas, aber genauso sich an den verrufenen Zachäus wenden. Er wird den reichen Jüngling vor die Wahl stellen. Er wird auch in das Haus des selbstgerechten Pharisäers eintreten und dort die große Sünderin erretten. Er wird dem frommen Nikodemus predigen und mit Weisheit, mit Geduld auch dem schwermütigen Thomas führen. Er wird genau wissen, wo der gerechte Bartholomäus steht und wie er ihn erreichen kann. Er wird Petrus berufen und ihn wieder aufrichten und ihn tatsächlich zu dem Felsenmann machen, wie er es auch zugesagt hat. Wer zu ihm kommt, den wird er nicht von sich stoßen. Blinde, Aussätzige, Lahme und Sünder werden wissen, dass er sich Zeit für sie nehmen wird und sie erretten kann. Wenn er die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat und erwählt hat, so tief hinabzusteigen und in einem Viehstall geboren zu werden, anschließend in eine Krippe gelegt zu werden, dann müsste man daraus schließen können, dass er jeden Einzelnen erretten will, ohne Ausnahme, dass ihm kein Weg zu weit ist. Wer so tief hinabsteigt, dem wird kein Weg zu weit sein, um den Einzelnen zu suchen und zu finden, um ihm zurechtzuhelfen. Und darum ist das Kind in der Krippe zum Erkennungszeichen des Christus geworden. Und das Zeichen der Weihnacht predigt uns darum auch diese alttestamentliche Prophetie so wirklich überaus anschaulich. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Er kommt nicht irgendwie, nicht irgendwann, nicht zu irgendwem, vielleicht. Er kommt zu dir. Die Krippe stand in einem Stall, nicht in einem Wohnhaus. Wäre Christus in einem Haus geboren, hätte nicht jeder zu ihm kommen können. Nur die, die man in das Haus hineinlässt. Ein Haus schließt man von innen zu. Man kann nur hinein, wenn von innen aufgeschlossen wird. Es ist nicht für jeden erreichbar. Aber ein Viehstall wird nicht von innen verschlossen. sondern von außen, wenn überhaupt, mit einem Riegel. Und diesen Riegel, wenn man von außen kommt, den kann man öffnen. Und darum war es für die Hirten nicht schwer, Jesus zu finden. Es lag im Bereich ihrer Möglichkeiten, in den Stall hineinzukommen. Er war nicht von innen verschlossen. Die Engel schickten die Hirten zu einem Christus, der von ihnen gefunden werden konnte. Und das ist so etwas Großes. Er kommt zu dir und du kannst ihn finden. Wenn du diese Tatsache begriffen hast oder wenn du diese Tatsache, wenn du das Gefühl hast, dass diese Tatsache atemberaubend ist, dann hast du sie verstanden. Dann fängst du an, sie zu verstehen, vorher nicht. Das Erkennungszeichen des Christus predigt zwei Botschaften, die zusammengehören und die beide einen ganzen Himmel ausmachen. Dein König kommt zu dir und du kannst ihn finden. Er kommt zu dir und du kannst ihn finden. Das ist so ein himmelweiter Unterschied, ob ich Christus, ob ich Weihnachten allgemein sehe oder ob ich anfange, diese Wahrheit für mich persönlich zu nehmen. Luther bringt das mal auf den Punkt, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich das so unglaublich gut auf den Punkt gebracht finde. Er sagt, einer, der selig werden will, der soll so gesinnt sein, als wäre er der einzige Mensch auf der Erde und als würde aller Trost und alle Zusage Gottes ihn allein angehen. Es ist etwas Großes, wenn ein Mensch anfängt, das zu begreifen, wenn er Weihnachten, wenn er Evangelium anfängt, so zu begreifen. Ein Beispiel, Lukas 5, Vers 27, schildert uns die Berufung von dem Zöllner Levi. Da heißt es, danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Das war einer, der begriffen hatte, dass er persönlich gemeint ist, dass der König kommt, dass der König zu ihm kommt und dass er ihn finden kann. Und ich habe das mal gelesen, ganz praktisch, das ist schon aus früherer Zeit, war ein Schiff unterwegs und war ein Kapitän, den während der Schifffahrt das Wort Gottes angesprochen und auch getroffen hatte. Er merkte, ich bin ein Sünder vor Gott, ich brauche Gottes Vergebung. Und er hat diese Vergebung auch gesucht, aber irgendwie ist er nicht richtig durchgekommen. Und er hatte aber einen Schiffsjungen, der ihm versucht hat, zurechtzuhelfen mit Gottes Wort, ihn auch hingewiesen, wie doch geschrieben steht, Jesaja 1, Vers 8, wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Aber irgendwie, das perlte alles an dem Kapitän ab. Es hat ihm irgendwie nichts geholfen. Es brach nicht durch. Dann hat dieser Schiffsjunge angefangen, anders zu lesen. Er hat gesagt, jetzt lesen wir das mal anders. Wir lesen nicht, wenn eure Sünde blutrot wäre, würde sie doch schneeweiß werden, sondern, und wenn die Sünde meines Kapitäns blutrot wäre, sollte sie doch schneeweiß werden. Und irgendwie, das half ihm. Das fing an, bei ihm zu dämmern und er brach durch. Und so dürfen wir Gottes Wort lesen. Das ist das, was Luther meinte. Das ist aber auch das, was Gottes Wort meint und das, was in dem Erkennungszeichen des Christus für uns drin liegt. Dass wir anfangen, Gottes Wort so persönlich zu lesen. Nur mal ein ganz praktisches Beispiel. Da heißt es in Josua 1, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich kann jetzt hier meinen eigenen Namen einsetzen und sagen, ich werde Christian nicht verlassen und ihn nie versäumen. Das ist eine ganz andere Art, Bibel zu lesen, aber sie ist biblisch und sie ist genau so gemeint. Und auch wenn wir schon länger Gott dienen, kann es uns einen Durchbruch zu einem tieferen Gottdienen sein, wenn wir lernen, Gottes Wort so persönlich zu nehmen. Nicht nur die Verheißungen Gottes, sondern jegliches Wort Gottes an uns. Oder nehmen wir jetzt mal Römer 8, Vers 31 und 32, wenn wir das einmal in der Ich-Form lesen, nicht nur in der Wir-Form. Hier sagt Paulus, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Jetzt anders. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für mich? Wer kann gegen mich sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für mich dahingegeben hat, wie sollte er mir mit ihm nicht auch alles schenken? Oder Vers 37, aber in dem allen überwinde ich weit durch den, der mich geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf mich zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das Erkennungszeichen des Christus lehrt uns eine Wahrheit, die uns diese entscheidenden geistlichen Durchbrüche geben kann, nämlich, dass Gottes Wort, dass Gottes Botschaft, dass Gottes Gnade uns persönlich meint. Dein König kommt zu dir und du kannst ihn finden. Wer das einmal erfasst hat, wer das wirklich begriffen hat, der trägt ein Licht in seiner Seele, das in der größten Finsternis scheint und das nie mehr ausgeht. Gottes Zeichen für dich ist darum auch ein Zeichen der denkbar größten Hoffnung. Hast du vielleicht einen Charakter und eine Vergangenheit, die dich daran zweifeln lassen, ob es für dich hier Sinn haben könnte, Gott zu suchen? Dann sieh dir an, das Erkennungszeichen des Christus. Er ist nicht so tief hinabgestiegen, damit ausgerechnet du verloren gehen musst. Bist du vielleicht, merkst das innerlich gleichgültig, kalt wie ein Eiszapfen gegen Jesus, gegen die Wahrheit des Evangeliums? Jesus kann sogar dich brennend machen und ein Feuer Gottes in dir anzünden, das nie verlöscht. Denn er kommt zu dir und du kannst ihn finden. Bist du vielleicht unbeständig innerlich, fehlt dir einfach die Stabilität eines festen Herzens, die du so nötig bräuchtest. Christus steht da mit geöffneten Händen und er will und er kann auch dich zu einem Felsen machen. Denn er kommt zu dir und du kannst ihn finden. Und zwar finden in allen Einzelheiten deines Lebens. Dienst du vielleicht Gott und sehnst dich nach einem tieferen Leben mit Gott? Merkst du, dass das, was Gott in seinem Wort dir bereithält und dir begegnet, viel tiefer ist als das, was du hast derzeit? Dann bleibe stehen bei dem Erkennungszeichen des Christus. Er ist nicht so tief hinabgestiegen, damit dein Sehnen unerfüllt bleibt. Johannes schreibt in Johannes 1, Vers 16, so rückblickend auch auf sein Leben, schon in einem hohen Alter, und er sagt, aus seiner Fülle, aus der Fülle Christi, haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und ich meine, in diesem einen Satz, da zeigt sich so eine Fülle von tiefen Erfahrungen mit Gott, genommen, Gnade um Gnade. Und das ist aber auch das, was der Herr uns allen geben möchte. Die Fülle Christi, seine geöffneten Hände, die gelten dir. Und wenn du ihn von ganzem Herzen suchst und findest, dann möchte er dir das geben. Er ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Und er kommt zu dir und du kannst ihn finden. Vielleicht möchtest du Gott dienen, aber du stolperst immer wieder über deine Fehler und über Dinge in deinem Leben, die eigentlich anders sein sollten. Aber die Schrift lehrt uns, dass Jesus nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender unseres Glaubens sein will. Und das Zeichen der Weihnacht, das lehrt uns, dass das stimmt, dass das wirklich so ist. Und wer so tief hinabgestiegen ist, wer sogar so tiefe Qualen erlitten hat, auf sich genommen hat am Kreuz, der wird dich nicht so schnell aufgeben. Und der wird dich auch nicht halbfertig in der Ecke liegen lassen. Die Werke, die er anfängt, die bringt er auch zu Ende. Er ist der verheißene Ratgeber, der starke Gott, der Ewigwarter, der Friedefürst. Er ist nicht nur der Anfänger, er ist auch der Vollender des Glaubens. Und ihm kannst du dich ein Leben lang anvertrauen. Vielleicht bist du ein treues Kind Gottes, das durch Anfechtungen und Kämpfe gehen muss. Vielleicht durch Verlust und durch Trauer. Vielleicht gibt es da manches, was dir einfach zu schwer werden will und dir aufs Gemüt schlägt. Da ist so viel Finsternis, die dich umgibt. Aber Jesus ist nicht so tief hinabgestiegen, damit ausgerechnet du in Finsternis versinken musst. Damit ausgerechnet du aus seiner Hand gerissen wird. Psalm 18, Vers 29, da sagt der Psalmist, ja, du zündest meine Leuchte an, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Und hier wieder darfst du deinen Namen eintragen. Vielleicht trägst du Sorge um Menschen, denen es in der Seele nicht gut geht, die Christus nicht kennen, die noch nicht gesucht und gefunden haben oder die ihm nur halbherzig nachfolgen. Das tut weh, wenn man das sieht, dass Menschen einen falschen Weg einschlagen. Und man kann nur so wenig machen, außer beten. Häufig kann man kaum mehr in manchen Fällen machen. Aber das Zeichen der Weihnacht lehrt uns, dass unser Beten und auch unsere praktischen Bemühungen große Aussicht auf Erfolg haben können. Denn wer so tief hinabgestiegen ist, der geht auch sehr weite Wege über Jahre und Jahrzehnte, um einen Verlorenen zu suchen und zu finden. Vielleicht merkst du, dass du berufen bist, nicht nur für dich selbst zu leben, sondern für Christus und für deinen Nächsten. Und du stellst fest, das Leben für meinen Nächsten, der Versuch, ihm zurechtzuhelfen, äußerlich oder innerlich, das kostet etwas. Das verlangt mir sehr viel ab. Das kostet Opfer. Das ist verbunden mit unangenehmen Begleitumständen. Das kann mir schnell auch mal zu viel werden. Das Erkennungszeichen des Christus lehrt uns, dass Nachfolger Jesu auch bereit sein müssen, tief hinabzusteigen. Dass wir nicht berufen sind, um in einer Komfortzone zu leben, sondern wir sind berufen, in die Fußspuren unseres herrlichen, auferstandenen Herrn zu treten. Das Zeichen der Weihnacht. Ein Zeichen, das es in sich hat. Vor allen Dingen ein Zeichen der allergrößten Hoffnung. Und es ist ein Zeichen Gottes für dich persönlich. Es sagt dir, dein König kommt zu dir. Und du kannst ihn helfen. Und darum hatte Luther recht, als er sagte, einer, der selig werden soll, der selig werden will, der soll so gesinnt sein, als wäre er der einzige Mensch auf der Erde und dass aller Trost und alle Zusage Gottes ihn allein angehe. In diesem Sinn wünsche ich uns allen ein gesegnetes Weihnachten mit bleibender Weihnachtsfreude. Gott segne uns alle.